PH On Wien. Herzlich willkommen. Christian Berger begrüßt euch am Mikrofon und heute zu Gast Doktorin Barbara Holub. Sie ist langjährige Volksschullehrerin gewesen und arbeitet jetzt an der Pädagogischen Hochschule in Wien. Sie leitet das Fachdidaktikzentrum, welches 2013 als regionales Kompetenzzentrum für Naturwissenschaften und Mathematik geführt wird. Was das ist, wird sie uns vielleicht noch ein bisschen erzählen. Und ihre Dissertation, die sie 2012, glaube ich, gemacht hat, war hauptsächlich über die Heterogenität im Unterricht. Und das ist ja ein Thema, das immer deutlicher zutage tritt. Also auch da werden wir, glaube ich, einiges zu hören kriegen. Herzlich willkommen, Barbara Holub.
Hallo, servus.
Ja, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang hier von der Pädagogischen Hochschule her. Was mich mal interessieren wird, was hat dich denn überhaupt bewegt dazu, dass du Lehrerin geworden bist oder den Lehrberuf ergriffen hast?
Da gibt es jetzt zwei Varianten, die pädagogische und die richtige. Die richtige ist, dass ich mich eigentlich damals entschlossen habe, weil ich sehr jung meinen Partner kennengelernt habe und möglichst schnell fertig werden wollte. Das ist jetzt wenig heroisch, aber das war so.
Damals war die Ausbildung noch 2 Jahre?
Zwei Jahre. Ursprünglich wollte ich eigentlich Medizin studieren, aber das ist nicht ausgegangen, weder finanziell noch zeitlich. Heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil es war wirklich der richtige Weg für mich. Aber damals war es eine ganz pragmatische Entscheidung. Also wenn ich ein Einstiegsgespräch führen hätte müssen, hätte ich mir wahrscheinlich schwer, dann hätte ich irgendwas erfinden müssen. Im Nachhinein bereue ich nichts.
Also ja. Ganz pragmatische Entscheidung, die ja auch heute, glaube ich, viele dazu führt, dass sie davon ausgehen, dass sie sagen, okay, wir machen das Studium, das ist schnell, kompakt und rasch abgeschlossen. In der Zwischenzeit haben wir aber nicht mehr 2 Jahre Ausbildung zur Volksschullehrerin, sondern...
Es sind ja mittlerweile 4 Jahre und wenn man einen Master macht, sogar ein 5. Jahr. Also das stimmt ja gar nicht mehr so, das Argument. Ne? Also
das ist jetzt eigentlich schon vergleichbar mit einem
Universitätsstudium. Genau. Das war es damals nicht. Damals war es ja Akademiestudium, also eigentlich eine akademische Ausbildung und war quasi nicht der Uni gleichgestellt.
Aber man ist sehr rasch mit der Lehrbefähigung sozusagen fertig gewesen dann und konnte in die Schule gehen und Geld verdienen. Und die nächsten Argumente waren ja immer das Juli-August-Argument.
Ja. Das hat sich schnell erledigt. Also das war ja einsichtig. Also ich muss dazu sagen, wie ich dann begonnen habe zu studieren oder die Ausbildung zu machen, war das für mich von Anfang an klar, dass das eigentlich ein sehr schöner Weg ist. Und da war auch sofort, nachdem wir auch damals schon mit dem ersten Semester in der Praxis begonnen haben, klar, dass die Ferien gibt's nicht. Also es ist Urlaub, ja, kann man sich nehmen, aber de facto ist es genau so wie jeder andere Beruf, ein Vollzeitberuf, immer gewesen, wenn man es ernst nimmt.
Und die Akademisierung des Lehrberufes hat ja erst in den letzten Jahren wirklich einen Fahrt aufgenommen. Ja. Es war ja lang sehr schwierig, darüber zu reden. Ja.
Es war überhaupt, also wir haben jetzt, wenn man meine Geschichte anschaut, während meiner Dienstzeit, ich habe sämtliche Nachgraduierungen ja mitgemacht, also von Kursen über, ich weiß nicht was, weil die Ausbildung ist ja sukzessive verlängert worden auf 3 Jahre und dann hat es immer irgendwas dazugegeben. Also es war immer irgendwie was dazu zu machen und jetzt ist es eben erst, glaube ich, seit 2007 sind wir Hochschule geworden, so war es.
Ja, und seit damals gibt es irgendwie das Vorhaben, dass das mit einem Master abschließt.
Ja.
Und das ist jetzt gerade im Anlauf.
Ja, das ist jetzt das erste Semester bei uns an der Hochschule. Es gibt schon Hochschulen in Österreich, wo man schon den Master schon voriges Jahr beginnen hat können in der Primarstufe. Bei uns beginnt das neue Studiensemester, sind wir sozusagen im Masterstudium drinnen. Und sind schon gespannt.
Mein ehemaliger Soziologieprofessor, der Norbert Kutterleck, hat gesagt, die Lehrer und die Soldaten hat man immer dumm gehalten, weil das ist ein gefährlicher Beruf. Die vervielfältigen ihre Ideen und Vorstellungen und sind dann vielleicht nicht folgsam genug, wenn sie mehr wissen. Jetzt werden wir sehen, wie sich das auswirkt.
Ja.
Du weißt also in der Zwischenzeit schon mehr, weil du hast jetzt sozusagen die akademische Laufbahn ziemlich abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es jetzt nur mehr Habilitation.
Ja, aber die ist in Österreich jetzt in meinem Fach ja nicht möglich momentan, denk ich einmal. Ja.
Dein Fach ist?
Naja, Grundschulpädagogik im Allgemeinen jetzt einmal, weil im Prinzip habe ich Pädagogik studiert, weil ja, das einfach so aus meinem berufsbegleitend, aus meinem Interesse entstanden ist. Ich muss dazu sagen, der Kutalek war ja auch mein Professor. Und das war auch so ein Wegbereiter, der einfach aufgrund seiner Sichtweisen schon den Weg in die Pädagogik mir auch gewiesen hat, nämlich von einer anderen Sicht, nämlich aus der sozialen Sicht her, vom sozialwissenschaftlichen her, war sehr spannend. Ja, und das Studium, was ich gemacht habe, war eben zuerst aus Pädagogik und Sonder- und Heilpädagogik, das war das Magisterium, und dann eben darauf gesetzt den Master in Pädagogik. Master bin ich nicht.
Okay, früher hat Magister geheißen, jetzt heißt es Master. Mhm. Man lernt das eigentlich erst kennen, diese neuen Strukturen, die es gibt aufgrund der EU-Beschlüsse, die ähnliche Angleichung der Ausbildungen, machen sie da ein bisschen bemerkbar, aber sonst, Magister kennt man immer noch, Master ist alles Mögliche im Verständnis der Leute, wird sich erst eine Zeit lang, denke ich, noch brauchen. Ich auch, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon sehr aufwendig ist, neben dem Beruf. Und wie lange warst du da schon Lehrerin, wenn du da angefangen
hast? Das ist ein bisschen eine persönliche Geschichte. Also ich habe 1986 begonnen zu unterrichten. Also ich habe zuerst in Hort gearbeitet, weil es war damals so eine Situation, dass wir keinen Platz bekommen haben, weil so viele Lehrerinnen waren. Habe dann ein halbes Jahr im Hort gearbeitet und habe dann 86 im Jänner eine Anstellung bekommen und habe dann aber begonnen zu studieren, eigentlich aus persönlichen Gründen, weil ich eben damals irgendwie, ich wollte ein Kind, das hat nicht geklappt, und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich halt, mache ich mir was anderes Ziel, und dann hat das Kind doch geklappt und dann habe ich halt weiter studiert, und dadurch hat das erste Studium 10 Jahre gedauert, weil es war dann Kind, Klasse und Studium, also das war schon ein bisschen anstrengend. Und das zweite Studium war dann, also ich habe dann abgeschlossen, glaube ich, im Jahr 2000, und habe damals gesagt, ich werde nie wieder studieren. Und das hat sich aber dann geändert. Und das zweite Studium habe ich dann relativ rasch dann nebenbei gemacht, auch
das Doktorat. Das ist ja eigentlich, soweit ich mich erinnern kann und die meisten mir erzählen, sind ja so die ersten Jahre in der Schule als Lehrer immer mit Schockerlebnissen verbunden.
Ja.
Da stellt man sich vor, dass das gerade in der Volksschule, die sind vier Stunden dort und dann gingen sie heim und haben eigentlich viel Freizeit und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, in der Praxis stimmt das ja überhaupt nicht.
Also
das sehr viel Zeit und Energie braucht, da reinzufinden und die Erfahrungen einmal zu sammeln.
Also ich weiß, dass viele Kolleginnen damals, also so im Freundeskreis, dass die, also sie erzählen ja, die Studierenden auch heute noch, wenn sie in der Praxis sind, dass sie oft dann zum Mittag einfach eine Stunde schlafen müssen, weil sie so erschöpft sind. Und im Zuge meiner, also man hört ja auch immer wieder, die Anspannung oder die Konzentration von Volksschullehrern ist so ähnlich wie die eines Piloten, ja, die Konzentration auf derselben Ebene. Und das ist schon einmal eins, würde ich sagen, eine große Belastung, dass man ja wohl jetzt 5 Stunden vielleicht in der Klasse ist, aber diese Belastung dich ja auch erschöpft, nämlich doppelt oft, weil du ja keine Pause hast. Ne? Du kannst nicht einmal aufs WC gehen und du kannst eigentlich nichts. Du bist von Anfang an bis Ende in der Klasse voll, 100% hast du da zu sein. Ja, und dann kommt halt das, was du nebenbei natürlich unter nebenbei, was die Leute halt nebenbei bezeichnen, machst, was ja Hauptgeschäft ist, vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Ne? Also.
Und du hast ja 25 gegenüber mindestens.
Ja.
Und das bedeutet ja, so kann man sich, wenn man mit jemandem oder mit 2, 3 Leuten kommuniziert, ja immer wieder auch Pausen gönnen. Mhm. Aber bei 25 ist ja das so, dass die sich so abwechseln mit ihrem Bezugskommunikation, dass man ja kaum hat man den abgeschlossen oder erledigt oder befriedigt in dem, was die Leute wollten, ist, kommt ja schon der Nächste, genau. Oder?
Ja, es ist vor allem, es waren ja nicht nur 25, es waren ja früher waren sie auch mehr, also bis zu 30 Kinder in der Klasse. Und es ist ja, erstens einmal ist ja eine ganz bunte Schar. Also ich weiß noch, das letzte Jahr damals im 12. Bezirk, bevor ich an die Praxisschule gekommen bin, habe ich allein in dieser Klasse 9 verschiedene Erstsprachen gehabt. Das heißt, das ist schon eine große Herausforderung. Und jedes Kind in seiner Persönlichkeit hat individuelle Bedürfnisse. Und du selbst als Lehrperson versuchst natürlich, soweit das geht, das zu erfüllen. Und dadurch switchst du ja eigentlich dauernd, nämlich sowohl in deiner Rolle von Lehrerin zu Erzieherin, zu vielleicht manchmal auch Freundin oder Psychologin, keine Ahnung. Ja, also das ist ja nochmal eine Anstrengung, würde ich sagen.
Also ja. Viele verschiedene Rollen, genau. Die du einnehmen musst, und überall sollst du möglichst professionell arbeiten.
Ja, das wird erwartet.
Was bedeutet für dich so professionelles Arbeiten im Beruf?
Professionell jetzt als Lehrperson bedeutet für mich, dass ich einerseits sehr gut vorbereitet bin, so gut es halt geht. Nämlich, ich kann mich stofflich vorbereiten, ich kann mich jetzt inhaltlich, zeitlich vorbereiten. Ich kann mich jetzt nicht vorbereiten auf die speziellen Bedürfnisse der einzelnen Kinder. Das ist das andere Sache der Professionalität, wo ich sage, man muss sehr flexibel sein. Für mich gehört zur Professionalität auch dazu, das Selbstverständnis, dass die Kinder wichtig zu nehmen sind mit all ihren Problemen oder Sachen, die sie halt so mitbringen. Es gehört dazu aber auch wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad, dass man sich auch ein bisschen abgrenzen kann. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung der Profession des Lehrerinnenseins, weil du viele Dinge mit nach Hause nimmst und dass dich auch weiter, also dass du das nicht als belastend empfindest, weil es war immer wieder spürbar, dass viele Lehrpersonen an sowas scheitern, ja, die dann sagen, ah, das schaffe ich nicht, das ist so anstrengend. Was ich als professionell empfinde, ist auch, dass man jedes Schuljahr eigentlich als neues Schuljahr sieht und immer wieder neu planen muss und sich selbst auch permanent weiterentwickeln muss. Also Menschen, die im Lehrberuf stehen und sich nicht weiterentwickeln und nicht jetzt an ihrem Job, nennen wir es Job, das ist zwar ein unseliges Wort, aber an dieser Arbeit arbeiten, das heißt sich fortbilden, sich neue Wege suchen, die scheitern meistens. Also die gehen dann eher so Burnout-mäßig, ja, und wie furchtbar. Also man muss einfach mit dem Beruf mitwachsen und mitleben. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Man geht nicht raus, kann nicht rausgehen und sagen, jetzt ist man fertig.
Aber muss man sich nicht zuerst einmal selbst finden, bevor ich mich woanders hinfinde?
Ja, wobei, wer ist denn mit jetzt 20 schon mal selbst gefunden? Das ist die Frage.
Das ist ja schwierig, ne?
Also das bezweifle ich, dass das Menschen sind, also egal, damals oder heute, vielleicht damals noch eher, wenn ich schaue, jetzt unsere Generation hat mit 20 schon meistens Haushalt gegründet, was auch immer. Die wenigsten jungen Menschen haben jetzt mit 20 schon Haushalt, ja, das ist einfach, hat sich ein bisschen verändert. Aber von der Persönlichkeit her, glaube ich, bist du viel, also das kann man nicht erwarten, dass jemand fertig ist. Was du mitbringen musst, ist, Liebe für einen Menschen, glaube ich, das muss man haben. Oder Verständnis für Menschen mit ihren Problemen, das muss man schon ein bisschen mitbringen. Aber die Persönlichkeit entwickelt sich, glaube ich, im Rahmen des Lehrberufes sehr wohl auch weiter. Also die gestandene Persönlichkeit gibt es für mich sowieso nicht, weil jeder hat mal Ups und Downs. Aber so
ja, das gehört ja dazu, genau. Zur Persönlichkeit. Ne? Das ist, aber das zu leben zu können, ich stelle mir mal vor, also ich denke mir, es ist schwierig, wenn ich selbst mir noch nicht sicher bin über mich selber, ist es umso schwieriger, mit Kindern dann professionell zu kommunizieren.
Das stimmt schon. Also es ist, man erlebt auch, muss ich sagen, im Laufe der Zeit habe ich schon auch Kolleginnen so miterlebt, die halt dann auch daran gescheitert sind, ja, weil sie eben diese Sicherheit nicht gehabt haben, die dann versucht haben, andere Wege zu gehen, indem sie gesagt haben, okay, ich suche mir jetzt so eine Nische und mache jetzt zum Beispiel, damals hat es geheißen Begleitlehrer oder so eine Ausbildung, weil sie eben nicht mehr mit so vielen Kindern auf einmal in der Klasse arbeiten wollten, ja. Was aber wahrscheinlich auch nicht immer der ideale Weg ist. Aber die Problematik ist halt bei uns jetzt im Lehrberuf, dass du es sehr, wenn du nicht von Anfang an merkst, das passt nicht für mich, es ist sehr schwierig, dann einen anderen Weg zu gehen. Wir können schwer Alternativen finden. Ne? Also wir sind ja mehr oder weniger darauf, wir haben die Möglichkeit, das weiterzumachen, in der Klasse zu bleiben. Wir haben die Möglichkeit, Karrierewege einzuschlagen. Da gibt es aber auch nicht viele Richtungen. Da gibt es meines Erachtens zwei, so ungefähr. Und dann ist das schon. Also ich kann nicht sagen, ich ziehe mich jetzt zurück und ich mache jetzt nur, weiß ich nicht, Organisation, Verwaltung. Das geht nicht. Da müsste ich andere Ausbildungen machen. Ne?
Oder es müsste die Schulorganisation anders ausschauen, dass es
das sowieso
Stellen, die sie eigentlich brauchen würde, vielleicht auch geben könnte.
Ja.
Wenn du dich zurückerinnerst, so wie so ein Schultag bei dir abgelaufen als klassenführende Lehrerin, du bist alleine gewesen oder war es
Teamteaching? Nicht nur, ich war, also die ersten Jahre schon, aber ich habe sehr früh begonnen mit Integrationsklassen und habe damals haben wir also zu zweit arbeiten können, also Aufbauklasse war ein Novum. Das war mit Kindern, die lernschwach waren, wo ich dann eben in die Integration so hineingerutscht bin, würde ich sagen, weil da haben wir dann eben Integration aufgebaut. Also ich habe die Hälfte meines Lehrerinnenseins in Integrationsklassen eigentlich gearbeitet, also nicht immer allein. Und das ist auch etwas, was für mich wesentlich war. Ich habe viel lieber im Team gearbeitet, deswegen auch wahrscheinlich immer dieser Weg in diese Richtung, weil ich erlebt habe, dass es viel einfacher ist für Kinder, auch wenn nicht nur eine Lehrperson da vorne steht, weil die sind ja arm. Ne? Wenn sie dich zum Beispiel nicht mögen, dann haben sie Pech, so ungefähr. So gibt es zwei Leute, da kann man hin und her switchen und du selber bist immer nicht für alle verantwortlich. Ja, so ein Tag alleine war, ich gehöre zu denen, die sehr zeitig aufstehen. Ich war spätestens um 7 in der Schule, ja, und habe dort einfach bis in der Früh sehr viel erledigt. Ab 7:45 bist du sowieso in der Klasse. Also du bist ja als Volksschullehrerin, bist ja verpflichtet, da drinnen zu sein. Und ich sage aber, um 7:45 muss die Klasse, muss alles fertig sein. Weil um 7:45 beginnt ja das Leben.
Was heißt alles fertig?
Da muss kopiert sein, da muss die Klasse so hergerichtet sein, dass die Kinder jetzt, wenn sie kommen, arbeiten können und nicht, dass du jetzt da vorne sitzt und erst Hefte verbesserst oder sonst irgendwas tust, weil du die Zeit hast dann nicht. Weil dann kommen eben 25 Leute herein und wollen mit dir reden. Also das verstehe ich unter fertig sein.
Habe ich das vorhin richtig verstanden, weil da beginnt das Leben, hast du gesagt?
Ja, das Schulleben. Vorher ist die Schule so ein bisschen halbtot, ne? Wenn keine Kinder da sind, sage ich einmal, eine leere Schule ist seltsam. Und das Leben, beginnt, wenn sie kommen.
Früher.
Das beginnt früher, ja. Das Schulleben beginnt
ja,
auch früher.
Die kommen ja nicht neu dorthin.
Nein. Aber es ist, und da vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt, da wird es halt dann, ja, turbulent, sagen wir so.
Dann ist die Konzentration voll gefordert.
Ja, und du hast dann nichts, also vielleicht später dann mal, wenn du wirklich gut jetzt gelassen das Ganze angehst, aber am Anfang, es macht sich auch bewährt, wenn du für die Kinder da bist, oder? Diese Viertelstunde, wenn sie kommen und ankommen, sie kommen ja an aus ihren Verhältnissen zu dir und kommen in eine regelmäßige, also einen Rhythmus hinein, wo sie jeden Tag passiert dasselbe und sie erwarten auch, dass du sie wahrnimmst und dass du sie begrüßt und ja, und manche wollen eh nichts von dir wissen, aber für die, die was von dir wissen wollen, musst du halt dann da sein.
Ist diese Ritualisierung, die du jetzt da schon kurz angesprochen hast, aus deiner Sicht wichtig, dieser geregelte Tagesablauf
ja,
für die Kinder?
Ja, das glaube ich schon. Also es ist, ich habe immer begonnen mit einem Morgenkreis. Ich habe mich im Laufe der Zeit halt einfach für reformpädagogische Richtungen interessiert. Jetzt gar nicht, ohne dass ich gewusst habe, dass das vielleicht reformpädagogisch war am Anfang. Ja, das war mir gar nicht so bewusst. Aber es gab immer einen Morgenkreis, wo immer besprochen wurde, was ist der heutige Tag, was kommt auf euch zu, was machen wir. Die Tage, abgesehen jetzt von diesem Stundenplanrhythmus, den meine ich jetzt nicht, sondern einfach diese, dann gibt es immer Arbeitsphasen, Pausen mehr oder weniger festgelegt. Das ist nicht immer mit diesen Stundenabständen, sondern je nachdem, was für ein System heute in der Klasse auch vorrangig war. Und dann gab es meistens ein Kreis am Ende. Es spätermals, wie ich dann überhaupt in diese Jena-Plan-Sache hineingerutscht bin, da haben wir dann auch immer diese Freitagsfeste gehabt, wo immer auch die Woche noch einmal Revue passiert worden ist. Also diese organisatorischen Dinge, wie in der Früh komme ich hin und gebe einmal meine Hausübung an gewisse Plätze ab, also das brauchen Kinder, denke ich, unbedingt.
Jena-Plan heißt was?
Peter Petersen ist einer der bekanntesten Reformpädagogen und sein Modell nennt sich eben Jena-Plan, nach Jena damals, also Jena in Deutschland, die Stadt, wo dieses Schulsystem auch aufgebaut worden ist, wo es mehr oder weniger ein relativ offenes Arbeiten ist, aber schon mit Plänen, mit Arbeitsplänen jetzt einmal ganz grob umrissen. Und das steht so auf Säulen, dieser Jena-Plan. Das heißt, die Arbeit, das Spiel, das Gespräch und das Fest, das sind diese vier Säulen so ungefähr, auf denen richtet sich der Unterricht aus. Ja, und mit dem haben wir die letzten 4 Jahre in meiner Praxis, haben sich eigentlich in dem Bereich bewegt.
Also es gibt ein Tagesritual,
genau,
das auch ein bisschen Halt gibt für die Kinder.
Ja. Ich glaube, dass manche brauchen es. Es gibt schon Kinder, die das nicht bräuchten, aber die meisten Kinder brauchen das schon. Und man hat ja auch, gerade jetzt einmal sage ich, die Kinder, die vielleicht das von Hause, zu Hause nicht so kennen, gerade die brauchen das oft am meisten. Oder auch wenn du schwierige Kinder hast, ja, die jetzt, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, die jetzt sich verhaltensauffällig sind oder was auch immer. Da habe ich schon bemerkt, dass die besonders solche Rahmenbedingungen brauchen, weil das für sie Sicherheit auch gibt und das ist eben sicher. Es ist verunsichert, wenn die Lehrerin eben nicht in der Klasse ist, in der Früh zum Beispiel, oder wenn gewisse Dinge anders sind. Sie kapieren das schon und du kannst das mit ihnen auch absprechen, aber die meisten mögen das schon ganz gern, dass es immer ähnlich ist.
Reformpädagogik hast du angesprochen, da gibt es ja mehrere,
genau,
Sachen, Theorien.
Also für mich war immer so die Montessori-Schiene, die hat mich am Anfang interessiert. Ich weiß, dass damals Harald Eichelberger, war ja eine Persönlichkeit in Wien, der jetzt Montessori-Pädagogik angefangen hat mit seiner Frau, die auch in Wien unterrichtet hat als Lehrerin, damals in der Kindermanngasse. Und ich hatte eine Freundin, die zur selben Zeit wie ich eben abgeschlossen hat, die hat dort begonnen zu arbeiten. Und das war so für mich einer der ersten Punkte, wo ich mir gedacht habe, das würde mich sehr interessieren. Es war aber so, dass diese Ausbildung relativ teuer war. Also die konnte ich mir einfach nicht leisten. Das war einer der Gründe, warum ich dann von der Montessori-Pädagogik am Anfang Abstand genommen habe. Ich war dann mal auch kurz in der Klasse dort und habe mich beworben. Da weiß ich noch, da hat dann die Frau Eichelberger zu mir gesagt, ich müsste mich mehr zurücknehmen, also ich habe mich zu viel eingemengt in das, was da passiert ist. Ich bin einfach der Typ, wenn ein Kind neben mir sitzt und mich anredet, dann rede ich mit dem Kind und schaue nicht nur zu. Also ich habe irgendwie auch vom Typ her nicht damals gepasst. Das war der erste, wo ich dann gesagt habe, okay, na dann sollst du Montessori-Pädagogik nicht werden. Jetzt, nachdem ich das Ganze in diese Richtung ja mehrmals untersucht habe, mein Magisterium war ja mit dem Thema auch offenes Arbeiten und da habe ich mich auch in diese Dinge hineingelesen und auch aufgrund meiner Erfahrung weiß ich, oder ich persönlich sage, dass nicht jede Klasse geeignet ist für eine volle Montessori-Pädagogik, sondern ich glaube, dass es ganz, ganz viele Elemente gibt, die sehr toll und sehr wichtig sind, vor allem viele Materialien. Aber ich denke mal, es muss verschiedene Richtungen geben und manche Kinder brauchen das und manche das. Ja, also ich bin keine eingeschworene Montessorianerin. Ich finde viele Elemente ganz wichtig, wie eben den Morgenkreis, wie manche Materialien, aber nicht alles.
Gibt es ja in der René-Pädagogik die,
ja,
Klassenrat?
Da habe ich mir das Element des Klassenrats zum Beispiel herausgesucht. Ich habe sehr viel gearbeitet mit offenen Schreiben, also wo Kinder einfach kreatives Schreiben zugelassen. Aber die Frenet-Sache selber, die war mir wieder, wenn man ganz das richtige Frenet-Leben anschaut, das war mir zu offen. Also da habe ich mich nicht drüber getraut, weil das war ja, wenn du wirklich nach Frenet arbeitest, dann suchen ja die Kinder mehr oder weniger den Inhalt. den sie gern bearbeiten wollen. Das war mir zu wenig Kontrolle, also das war vielleicht Angst, die dahinter war. Aber manche Elemente, wie gesagt, waren auch daraus wichtig, vor allem diese Gesprächssituationen, diese Gleichberechtigung, die man versucht, als Lehrperson mit den Kindern zu leben. De facto geht es aber nicht ganz, weil du bist immer irgendwie der Chef in einem öffentlichen Schulsystem, ist das so. Ja, und der Jenaplan sowieso, Helen Parkhurst jetzt mit dem Daltonplan, das ist eher Oberstufe, habe ich zwar hineingeschaut, habe ich mal manche Dinge rausgenommen, aber das war so nur am Rande so.
Also es geht um einen Mix von Methoden und Konzepten,
ja.
den man sich anschauen sollte,
genau.
Um daraus Anregungen zu kriegen.
Ich glaube, der erste Weg ist, dass man einmal auch schauen muss, dass, also was interessiert mich als Lehrperson, was glaube ich, was könnte ich vertreten. Wobei ich jeden immer sage, ich bin nicht aus der Theorie gekommen, sondern aus der Praxis. Ja, die Theorie habe ich mir dann erst geholt. Heute würde ich es anders machen. Aber das ist eben, damals war es so.
Ist doch ein schöner Weg, von der Praxis zur Theorie zu kommen.
Wahrscheinlich. Ich hätte vielleicht manches nicht selber erfinden müssen. So meine ich das, weißt du? Weil manche Dinge hätte ich vielleicht anders angehen können, wenn ich schon vorher gewusst hätte, na, das haben Leute schon, weiß ich, was aufgeschrieben. Also ja, in diese Richtung. Ja.
Was bringt dir dann die Theorie, wenn du es eh schon hast?
Vertiefung, Gewissheit oder auch mehr Wissen, also schon mehr Wissen. Und ich bin halt im Laufe der Zeit drauf gekommen, wenn du als Lehrperson kein Konzept hast, also ich habe oft gescheitert daran, dass ich nicht sagen habe können, warum ich manche Dinge mache. Und wenn du dann diskutieren hast müssen mit einem Kollegen, ich weiß noch genau im Haus, auch hier, haben wir gedacht, ich weiß, dass es richtig ist, aber warum ist das richtig? Das weiß ich eben jetzt nicht. Und diese Berechtigung, die kann ich mir in der Theorie auch suchen. Dass das nämlich wirklich schon funktioniert und dass das andere Leute auch gemacht haben. Und deswegen finde ich es auch so wichtig. Und es ist aber auch für die Weiterentwicklung natürlich richtig, wichtig, weil du lernst ja viel Neues dazu durchs Lesen.
Das heißt, für die Professionalität ist das reflektierte Agieren wichtig, sodass man das, was man tut, auch begründen kann, warum man es tut und nicht nur aus dem momentanen Gefühl heraus.
Naja,
was aber trotzdem sehr oft doch so ist. Man arbeitet dort doch aus dem Gefühl raus. Nicht?
Ja, das sind für mich jetzt zwei Sachen. Das eine ist die Reflexion, das Reflektierte auf Grund der theoretischen Ebene. Und das Zweite, das wir vielleicht auch noch gar nicht angesprochen haben, ist die Reflexion mit Kollegen und Kolleginnen. Also die, glaube ich, gehört auch zur Profession dazu, dass man immer das, was man tut, reflektiert. Also es geht nicht, ich gehe in die Klasse, mache die Tür zu und mache das, was ich will. Sondern meines Erachtens kann man sich nur entwickeln, indem man schon in die Klasse geht, aber das auch heraustragt an die anderen und sagt, du, ich mache das so und so, wie machst du das? Und dass man auch kollegial reflektiert. Also das ist diese Persönlichkeitsebene, die noch ganz wichtig ist. Da war ich extrem unterwegs. Das war auch so, dass ich mich erinnern kann, dass mich oft Kolleginnen oder Freundinnen im Sommer gesagt haben, jetzt gib endlich eine Ruhe. Mach das, willst schon wieder was anderes machen. Ja, so in diese Richtung. Weil ich habe immer so diese Kommunikation gesucht. Weil nur dann kannst du begründen. Also wenn du mit jemandem redest, dann musst du ja mehr oder weniger verantworten, was du tust und dann fragt er dich und dann musst du begründen und dann fehlen dir aber Begründungsargumente und dann gehst du halt in die Literatur und liest, so ungefähr.
Im Diskurs lernen.
Genau, so sehe ich das.
Und sich selber dadurch auch wieder verändern und weiterentwickeln.
Ja. Und auch von natürlich erfahrenen Kollegen und Kolleginnen Inputs bekommen, weil ich würde mal sagen, der allererste Input war von mir damals, für mich damals, vom Osinger. Dietmar Osinger ist ein Begriff, das Seminar Projektunterricht vor 100 Jahren, ja, nicht ganz 100 Jahre, aber ich würde mal sagen, so 87 oder so wird es schon gewesen sein. Das war für mich der erste Input. Und daneben so Leute wie Reichmeier, die eine Lernwerkstatt aufgebaut haben, einmal selber nur in der Klasse, später mal eine Schule. Also solche Menschen suchst du dir auch. Also ich habe immer so Leute, so Leuchttürme angeschaut.
Wir haben in Osinger unlängst das geredet über das, was damals Projektunterricht angefangen wurde, ist weit nicht das, was heute daraus gemacht wurde, von Begrifflichkeit. Das heißt, es werden immer mehr Begrifflichkeiten kopiert und angepasst. Und ich glaube, der Dietmar Rosinger würde heute nicht mehr vom Projektunterricht sprechen.
Es war auch damals schon sehr kontrovers, weil die ersten Projektunterricht, kann ich mich noch erinnern, wie Kolleginnen dann gesagt haben, boah, diese 1000 Arbeitsblatteln, die ich da kopieren muss. Also die haben das einfach alles falsch verstanden von Anfang an. Es war immer die Frage, manche haben halt nur, also es sind so Umbrella-Begriffe, würde ich sie bezeichnen. Wo auch jetzt ja Projekte, was ist ein Projekt? Ich unterscheide zwischen Projekt, Projektunterricht, projektorientierten Unterricht zum Beispiel. Ne? Also solche Sachen muss man sich halt genau anschauen. Aber da brauche ich wieder Literatur und Wissen von Leuten, die es eben schon aufgeschrieben
haben. Also für mich ist der Unterschied zwischen pädagogischem Projekt und wirtschaftlichem Projekt. Die Begrifflichkeit, die jetzt verwendet wird, ist ein Projektbegriff, der aus der Wirtschaft kommt, wo ein zeitlicher Ablauf fixiert ist, wo ein Ergebnis fixiert ist, wo definiert ist, was hinten rauskommt. Während beim pädagogischen Projekt aus meiner Sicht ist es so, dass da eine Entwicklung stattfindet. Das ist ein Prozess und ich weiß am Anfang nicht wirklich, was am Ende rauskommen wird.
Ich glaube, dass es ein richtiges Projekt, so wie wir es im pädagogischen Sinne verstehen, im Schulsystem fast nicht möglich ist, weil meines Erachtens also der wirkliche Projektunterricht kommt von dem her, dass es den Wünschen der Kinder entspricht. Das heißt, die Gruppe sucht sich eigentlich ein Thema. Die Gruppe entscheidet, wie sie das Thema bearbeiten. Die Gruppe entscheidet, wann sie fertig sind und die Gruppe entscheidet, was dabei herausschauen soll. Das ist für mich ein richtiges pädagogisches Projekt, das de facto kaum stattfindet. Ja, weil du halt irgendwie Richtlinien setzen musst, sei es jetzt zeitliche Begrenzung oder es ist kein Projekt, wenn die Lehrperson sagt, so, wir schauen uns jetzt Schönbrunn aus und machen jetzt Projekt daraus. Das ist ein projektorientierter Unterricht, ja. Und das wirtschaftliche Projekt ist natürlich nochmal was anderes, aber das weiß ich jetzt nicht, inwieweit, das weiß ich nicht, ob ich das vergleichen kann, weil die Wirtschaft nimmt sich viele Dinge von uns und wir verwenden viele Begriffe auch aus der Wirtschaft, was nicht immer passt.
Nein, aber es ist der Begriff einfach stark geworden und ist dann einfach in die Pädagogik mit reingekommen und hat im pädagogischen Handeln das auch beeinflusst, weil die Theorie des Projektes in der Wirtschaft ist natürlich eine sehr einfache, klare, strukturierte und das ist dann immer aus meiner Sicht sicher einfacher in der Klasse zu machen als und entspricht halt mehr dem, was Schule ist, als wenn das offen ist, der Fluss da ist. Du hast vorhin auch von den Ängsten gesprochen, die du selbst gehabt hast. Wie schaut es dann aus, wenn ich das jetzt in die Lernwerkstatt transferiere? Wie unterscheidet sich oder was ist in der Lernwerkstatt? Wie schaut da der Unterricht aus?
Also reden wir jetzt von der Hochschullernwerkstatt, weil das ist für mich, also ich habe hier versucht, eine Hochschullernwerkstatt aufzubauen. Das ist für mich jetzt nochmal was anderes, als wenn wir jetzt mit der Lernwerkstatt vielleicht mit Kindern arbeiten.
Gibt es grundsätzliche Kriterien, die man da
Also für mich ist Lernwerkstatt einmal überhaupt zu definieren, ob ich jetzt Lernwerkstatt braucht einen Raum oder nicht, das ist einmal das Erste. Braucht es einen eingerichteten Raum? Da gibt es ja schon unterschiedliche Meinungen dazu. Die einen sagen ja unbedingt, zu denen gehöre ich nicht unbedingt, sondern ich sage jetzt mal, ein Raum wäre optimal, vor allem gerade im Hochschulbetrieb, weil wenn ein Raum da ist, kann man ihn nicht vergessen. Lernwerkstatt braucht nicht unbedingt einen Raum, aber Lernwerkstatt ist ein Prinzip. Also es ist ähnlich wie Projektunterricht, ist es meines Erachtens ein sehr offenes Arbeiten und die Lernwerkstatt selber soll nämlich als Raum dich eigentlich dazu einladen zu kommen und dir ein Thema auszusuchen und daran zu arbeiten und dich zu vertiefen. Also wenn wir das jetzt für unsere Studierenden, für die es ja momentan gedacht ist, übertragen, so ist es eine Einladung, komm in die Lernwerkstatt Navi oder komm in die Lernwerkstatt Mathe, schau mal, was du dort findest, was du brauchen kannst, was dich weiterbringt, aber auch vielleicht nur etwas, was dich interessiert, was du jetzt nicht gerade unbedingt für deinen Unterricht brauchst, aber was interessiert dich und an dem arbeitest du? Das wäre jetzt einmal mein Verständnis von Lernwerkstatt.
Das heißt, das Haus der Mathematik, das da ja in der BH ist, ist keine Lernwerkstatt.
Nein, weil das irgendwie ganz genau Also das ist für mich ein Erlebniscenter eher oder so ein Lernen am Material. Ich muss dazu sagen, die Lernwerkstätten bei uns sind ja auch durch die Raumeinrichtung definiert, natürlich. Und im Haus der Mathematik ist aber mehr oder weniger, sind ja diese einzelnen Exhibits, wo du, ich weiß jetzt nicht, wie viele es schon sind, keine Ahnung, 20, 30, muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht genau, wo die Tische vorbereitet sind und du dich ja zu einem Tisch setzt und eigentlich an einem Thema konkret, also an diesem Material arbeitest, und da gibt es ja oft nicht wirklich viele Lösungen. Du findest oft die richtige Lösung. Ja? Lernwerkstattunterricht heißt für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt keinen Raum habe, dass ich vielleicht eine Lernlandschaft aufbaue, wo ich Materialien hinlege, auflege, kann auch zu einem Thema sein. Und die Menschen sich ein Thema wählen und zu irgendeinem Ziel kommen.
Kannst du es konkret beschreiben, wenn du jetzt vor
der zum Beispiel zum Wasser. Ja, Lernwerkstatt Wasser, jetzt ganz ein grober Begriff. Da können, also ist jetzt wirklich ein großes Thema, da können jetzt sein, angefangen von, ich weiß nicht, verschiedensten Materialien zum Lesen, Experimentierangebot, Mikroskop, Wasser, weiß nicht, was alles gibt, zum Thema Schwimmen, zum Thema Schiffe bauen, das könnte alles dort aufgelegt sein, zum Beispiel.
Materialien.
Ja, aber auch Dinge. Also es könnte auch in der Lernwerkstatt liegen, ich weiß nicht, eine Luftmatratze und ein Gummiboot. Zum Beispiel. Oder es könnte auch drinnen Fotos liegen von Wasserkäfern oder was auch immer. Also das ist, was dir einfällt.
Was könnte da daraus dann entstehen, aus der Luftmatratze und dem
Schlafboot? Könnte man eben schauen, was du machst da draus. Was du ausprobierst.
Geschichten.
Ja? In welche Richtung du gehst. Das kann jetzt ins Naturwissenschaftliche gehen, das kann jetzt in die Geschichte gehen, das kann jetzt, ich weiß nicht, was auch immer, ins Experimentelle gehen, dass du einfach ausprobierst. Also diese Freiheiten musst du lassen. Oder zum Beispiel eines meiner Lieblingsbeispiele ist in der Lernwerkstatt, ich richte ihm schon oft Thementische her und einer ist immer so irritierend, also zum Beispiel ein großer Haufen bunter Eislöffeln. Ja? Und was machst du mit denen? Das ist spannend, weil die Studierenden sind meistens über diesen Tisch am meisten, nennen wir es mal, verwundert. Und machen immer so einen Bogen herum, weil sie nicht wissen, was damit tun sollen. Lieber ist ihnen, wenn eine Anleitung steht, wie man experimentieren soll. Und ja, und da gibt es verschiedene Zugänge. Die einen ordnen die Farben der Eiswürfeln und schauen einmal. Die anderen machen eine, ich weiß nicht, bauen irgendwas mit diesen Eislöffeln. Die Dritten, die eine haben da mal eine sozusagen eine Stichprobe gemacht, hat sich ein Backerl rausgenommen, gezählt und hat das hochgerechnet. Also in diese Richtung. Oder die dann haben welche gemacht, ein Katapult damit, haben sich gegenseitig beschossen. Also egal was, ja. Und die andere Gruppe, die sind dann gegangen in die Geschichte Plastik, wie entsteht so ein Eislöffel eigentlich oder wie viel ist es überhaupt nötig und warum ist ein Eislöffel gerade unten, warum hat der keinen Bogen, warum hat der keine Grube, also alles möglich. Ja.
Das heißt, da ist sehr viel unterschiedliche und individuelle Lernarbeit drinnen. Das ist ja auch, glaube ich, ein bisschen Teil deiner Dissertation gewesen, die ich jetzt nicht gelesen habe, aber wo es um Heterogenität geht und um Individualisierung. Du schreibst zumindest im Resümee, ja, dass das Individualisieren und das Vorbereiten der Studierenden auf die Individualität der Schülerinnen ein zentraler Punkt, ja, wäre.
Wäre wünschenswert,
spielt dass das sie, damit?
Ja, also ich sage jetzt einmal, Lernwerkstatt, so wie ich das jetzt beschrieben habe, kann man nicht immer so leben im Unterricht, sondern das sind für mich Sequenzen. Ich kann jetzt einmal Kindern oder Studierenden die Möglichkeit geben, sich in so eine Lernwerkstatt hinein zu vertiefen. Was ich mit meiner Dissertation beschrieben habe, ist eben nicht Lernwerkstatt, also nur so zeitweise, sondern einfach die Herausforderung, die man täglich hat, ja, dass man als Lehrperson täglich mit Menschen zu tun hat, mit Kindern, die eben unterschiedlich sind. Und die Studierenden auch darauf vorbereiten muss. Und deswegen auch immer diese Sache, man kann schon von differenzieren und so sprechen, aber man muss ihnen auch bewusst machen, auch wenn ich drei verschiedene Gruppen von Arbeitsblättern habe, kann das nicht immer ausreichen. Also das ist für mich vor allem oft nicht der richtige Weg, jetzt einfach da sagen, okay, da mache ich jetzt Abstriche und das Arbeitsblatt ist kürzer als das andere oder so, sondern zu schauen, was braucht das Kind? Also die größte Individualisierung war sicher nötig in meiner letzten Klasse, wo wir eben nach Jena-Plan unterrichtet haben. Das waren 5 Schulstufen und mit Inklusion, das klingt so komisch. Also wir hatten auch Kinder mit Behinderungen, wir hatten lernschwache Kinder, also ganz bunt, von ein blindes Kind war dabei oder ein autistisches Kind oder was auch immer. Und da kannst du nicht im Vorfeld dir ganz genau überlegen, was machst du mit dem heute? Sondern oft war es so, dass die Situation erfordert hat, so, jetzt muss ich das machen. Und das ist so schwierig, weil ich glaube, dass man einerseits auch Mut haben muss, so ein bisschen offen zu sein, aber andererseits auch ein Repertoire haben muss. Darum sage ich, Inklusion und Integration, wie auch immer man es jetzt sehen will, finde ich ganz wichtig, aber man muss auch bereit sein dafür. Also das ist was Lehrpersonen zu wenig in der Ausbildung auch oft lernen, leider, weil zu wenig Zeit ist, sich das einzustellen. Und das ist auch, glaube ich, schon ein bisschen eine Art Lebenserfahrung, die man mitbringt als Lehrperson, wenn man schon länger macht.
Oder die man sich aneignet
im Laufe der Jahre. Aber ich glaube, dass es oft, also die letzte Klasse, die ich geführt habe, diese Herausforderung, hätte ich als ganz junge Lehrerin wahrscheinlich nicht gemeistert. Das mag jetzt nicht, dass das jetzt eingebildet klingt, aber ich glaube, dass man so spontan auf Dinge zurückgreifen kann, das geht oft ganz am Anfang nicht. Am Anfang handelst du dich an deiner Vorbereitung weiter. Du schaust, was habe ich mir vorgenommen. Das gibt dir Sicherheit. Ne? Und irgendwann brauchst du das gar nicht so konkret mehr. Also ich habe immer mich vorbereitet, immer schriftlich, bis zum letzten Tag, aber nicht mehr halt jeden Tag eine Seite zum Beispiel. Und gerade bei Kindern, die eben spezielle Bedürfnisse haben, wo ich jetzt einmal sage, okay, der braucht ganz einen speziellen Ansatz, ist es oft wichtig, dass man zusätzlich auch so ein bisschen Spontanität mitbringt. Und das bringt schon auch die Erfahrung, glaube ich.
Ja, man braucht einen Sack, einen Hodensack von Geschichten drinnen, die man dann bei Bedarf rausholen kann und hofft, dass es die richtige Geschichte ist.
Aber es heißt auch nicht, dass man es immer weiß. Ja? Oft steht man trotzdem an, auch nach so langer Zeit. Ne?
Also das mit den Eislöffeln, was du mir jetzt gerade erzählt hast, deswegen bin ich auf das gekommen, ist diese Individualität, die sich da abspiegelt.
Ja.
Ich weiß nicht, was die mit den Eislöffeln machen werden.
Ja, genau.
Aber es setzt einen Prozess in Gang.
Es setzt einen Prozess in Gang. Und es,
da kann ich jetzt intervenieren.
Da kann ich, intervenieren, in dem Fall interveniere ich gar nicht, sondern ich lasse die Leute mal damit arbeiten. Ne? Das ist die größte Herausforderung, dass du nicht sagst, na mach doch das, so geht das, sondern dass du als Lehrperson sitzt und ausholst, dass die sie jetzt beschießen mit den Eislöffeln. Ja, sie haben sie nicht verletzt, waren ja Studierende.
Ja, ja.
Aber so, das ist, glaube ich, nochmal eine Entwicklung, die mir am allerschwierigsten fällt, noch immer. Also ich mache so Dinge ja auch, um mich selber zu, oder sich zurückzulehnen und zu schauen, was wird jetzt draus. Oder wenn man ein Projektthema sucht, dann auch ein Projektthema zuzulassen, was man gar nicht mag. Na, meins war Sport, was sich die Kinder mal ausgesucht haben, es war furchtbar, weil mich hat es nicht interessiert. Aber wir haben es dann gemacht, weil die Kinder haben das gewollt, also solche Sachen.
Das ist das eine Haltung, die man entwickeln muss, grundsätzlich?
Das glaube ich schon. Also Haltung, ich glaube, die man mitbringen muss, nämlich, dass man sich auch selbst, also für mich war, ich weiß es noch wie heute, wie ich umgestiegen bin, also ich war am Anfang ja auch ganz herkömmlich, ein Frontalunterricht und irgendwann, sind wir auf Urlaub gewesen und ich bin nächtelang, da habe ich nachgedacht, weil das war so eine Zeit, wo mein Kind noch sehr klein war und irgendwie, ich habe in den Ferien und im Urlaub auch immer gern gearbeitet, so gedanklich zumindest, wo man gedacht hat, nein, ich muss jetzt aus diesem Rampenlicht heraus. Das heißt nicht, ich stehe immer da vorne und sage, was zu tun ist, sondern die Kinder müssen auch mitbestimmen. Und das ist dann dieser Schritt, wo du sagst, ich nehme mich zurück. Aber das muss man auch wollen und das muss man auch lernen. Und manchmal, und es gelingt dem nicht immer, weil man rutscht immer wieder hinein, dass man sagt, so, und jetzt zeige ich da trotzdem, wie es richtig geht. Na, so auf die Art. Bei manchen Dingen ist ja auch ganz wichtig, wenn jetzt ein Kind eben irgendwas Erklärungen braucht, muss man natürlich seine Rolle als Lehrperson wahrnehmen. Aber bei manchen Dingen ist es nicht nötig. dass man sich dauernd hinstellt und sagt, na, so wäre es aber besser. Ne? Man kann sich das so vorstellen wie, ich weiß nicht, eben wenn Kinder gemeinsam einen Turm bauen zum Beispiel. Ich muss mich nicht als Lehrerin hinstellen und sagen, wie der Turm geht, sondern ich schaue mal an, was die machen. Und auch wenn er umfällt, ja, dann fällt er um. Aber das ist schon eine Herausforderung, dass man sich eben zurücknimmt.
Frenier hat gesagt, Adler steigen keine Treppen.
Ja.
Und Kinder gehen auch nicht stufenweise an etwas heran.
Genau.
Sondern sie kommen von verschiedensten Seiten mit verschiedensten Ideen. Und dann kommt das Beobachten, das du auch irgendwie erwähnt hast in Texten, für die Lehrperson als wichtiges Faktum rein. Das heißt, ich muss lernen zu beobachten.
Ja. Das ist das Schwierigste auch überhaupt, glaube ich, zu organisieren, weil ich sage jetzt einmal, wirklich beobachten, Kinder einzeln kannst du ja, das musst du wirklich überlegen, wie tust du das. Ne? Im Normalfall hast du diese 25 Kinder, du bist in dieser Klasse drinnen, du musst schauen, dass alles rennt, du hast gar nicht die Zeit, dass du Einzelne beobachtest. Das ist einmal schon einmal wirklich schwierig. Ich habe das im Laufe meines Studiums halt versucht, indem ich mir zum Beispiel in Team-Teaching-Stunde Zeit genommen habe und aber auch gesagt habe, ich beobachte jetzt. Oder man kann sich's hernehmen, wenn Kinder offenere Phasen haben oder so. Aber man kann jetzt nicht erwarten, dass Lehrpersonen ununterbrochen beobachten und diagnostizieren. Das ist unrealistisch. Das geht nicht. Ja, das ist nicht das Alltagsgeschäft. Das Alltagsgeschäft ist Händel 25 Kinder. Und deswegen, glaube ich, sagt es sich ein bisschen leicht, wenn wir fordern, dass die jetzt die Studierenden, dass sie quasi lernen, oder auch die Fortbildung, die müssen jetzt alle die Kinder ganz genau einzeln anschauen und diagnostizieren. Das geht nicht so einfach. Ja? Also man muss sich einzelne Kinder hernehmen, man muss aber auch Einzelsituationen schaffen, wo man sagt, ja, ich brauche jetzt mal Zeit, um dieses Kind zu beobachten. Da muss Lösungen gefunden werden. Und da ist halt auch dann, sage ich einmal, ja, das Schulsystem dran. Da müsste Unterstützung da sein und da haben wir oft zu wenig.
Ja, aber jetzt, wenn man, ich höre jetzt, wird zuletzt immer stärker gefordert, dass zwei Personen in einer Volksschulklasse grundsätzlich anwesend sein sollten. Genau unter anderem aus dem Punkt heraus, dass man auch einen Schritt raussteigen kann, beobachten kann und mit den Erfahrungen, die man da macht, das kann ich eigentlich erst diagnostizieren und vielleicht andere Wege einschreiten, also angehen.
Das war ja immer wieder schon der Fall. Also es war auch, wie junge Lehrerin, waren wir teilweise zu zweit, eben mit einem Team-Teaching. Es ist aber auch so, dass dieses Team-Teaching, das gehört auch irgendwie, ja, sage ich einmal ganz, es ist ein kritisches Thema, weil oft ja Team-Teaching auch missbraucht worden ist, das muss man ehrlich sagen. Dass eben einer hinten sitzt und Hefte verbessert, das darf es eben nicht sein. Ne? Und da braucht es aber, sage ich jetzt wieder mal, die pädagogische Führung der Direktorinnen und Direktoren, die sich auch mit den Schulen auf den Weg machen, Schulentwicklung betreiben und das ganze Thema aufarbeiten. Aber die haben auch oft zu wenig Zeit, dass sie wirklich hineinschauen, was passiert in den Klassen.
Ne? Geht es da nicht ein bisschen um die Schulkultur wiederum?
Natürlich.
Und um die Haltung insgesamt, ja, die man da drinnen hat?
Um die Haltung, die ich habe, dass ich sage, ich kann eben nicht nebenbei Hefte verbessern und um eins nach Hause gehen, das geht eben nicht, zum Beispiel. Ne? Sondern wir sind zu zweit und jetzt muss ich mir die Zeit nehmen und muss mir die Mühe machen, und jetzt einzelne Kinder anzuschauen und vielleicht einmal zu schauen, was brauchen die. Und ich kann nicht nebenbei irgendwas schnell abarbeiten, nur weil da jetzt jemand zweiter drinnen ist. Das ist halt das Verständnis auch vom Lehrberuf, ne, das man haben sollte. Aber ja, ich hoffe, dass das ganz viele so mitnehmen. Und nur dann macht es Sinn, weil wenn ich dann das wäre schön. Wobei ganz wenig kenne ich eigentlich, die jetzt im Team-Teaching momentan unterwegs sind. Also momentan sind die Zeiten nicht so gut. Wir haben überhaupt zu wenig Lehrpersonen, ne, jetzt aktuell. Durch die Ausbildung, die sich verlängert hat, gibt es ja zu wenig Lehrerinnen. Ne?
Also die jetzt gerade fertig werden,
genau.
Aber das ist ein,
also
absehbarer Zeitraum.
Genau. Und dann sollte man halt schauen, ich weiß nicht, ob es möglich sein wird, dass man wieder auf Team-Teaching umsteigt oder zumindest zeitweise. Weil die Forderungen, die sind ja da an die Lehrpersonen, was sie alles machen müssen, aber dass sie das alles nicht alleine schaffen können, muss auch klar sein.
Ja, Kosten heben allein ist sehr schwer.
Ja, genau.
Gibt es noch andere Sachen, wo du dir denkst, das wäre wichtig, da anzusetzen, jetzt in ob das jetzt Lehrerausbildung ist oder aus dem heraus, was du sagst, aus meinen Erfahrungen heraus?
Naja, was ich mir wünschen würde, aber das ist so ein hehres Ziel, wäre, dass einfach die Leute, die jetzt in der Praxis Studierende ausbilden, die Praxisbetreuerinnen mehr mit den Hochschulen zusammenarbeiten würden. Das würde ich mir wünschen. Also ich würde mehr so, ich hätte eigentlich gern, das wäre so meine Idealvorstellung, so Teams, ne? So Praxislehrerin, Didaktikerin, Studierende, so, die gemeinsam an Problemen arbeiten. Das ist für mich so eine Schwierigkeit hier, dass wir Hochschule sind, wir vermitteln den Studierenden was, so müsst ihr es machen, dann gehen sie in die Praxislehrenden sehen das teilweise anders, wir haben zu wenig Zeit oder nicht die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, und das sind so verschiedene Welten. Und dann kommen die Studierenden von uns, wenn sie fertig sind, in die Praxis und haben dann das Gefühl, ja, irgendwie, weiß ich nicht, ist das schon sehr anstrengend, bin ich jetzt wirklich auf alles vorbereitet worden. Also da würde ich mir mehr Zusammenarbeit wünschen, aber ich wüsste nicht jetzt so ad hoc, wie man das lösen kann.
Ja, und die Lernwerkstatt an der pädagogischen, an der Hochschule jetzt, weil du vorher sehr unterschieden hast am Anfang, was ist da so ganz anders als in der Klasse?
Naja, vielleicht sage ich nochmal, warum ich die bei uns eingerichtet habe, um Studierende eben selbst erleben zu lassen, wie das ist, wenn man nicht ganz genau vorgibt, was zu tun ist. Ja, dass sie dieses Gefühl selbst erleben, weil ich glaube, nur dann kann man auch, wenn man das selbst erlebt, ich suche mir selber eine Frage, ich finde einen Weg, mich interessiert ein Thema, ich lasse mich hinein. Erst dann verstehen sie vielleicht, dass sie in der Schule den Kindern die Zeit auch manchmal lassen. Ich sage nicht immer, weil wir haben Lehrpläne zu erfüllen, aber dass man zumindest, ich weiß nicht, zweimal im Jahr eine Woche Projekt oder Lernwerkstatt macht, ja, dass man sagt, so, das ist das Ziel. In der Klasse kann ich jetzt Lernwerkstatt nicht so ganz offen machen wie bei uns, weil ich ja gar nicht die Möglichkeiten habe. Ich kann sagen, ich gebe gar nichts vor und Kinder suchen sich Themen. Aber meistens passiert das so, dass wenn man sich die Lernwerkstätten anschaut an den Schulen, ich habe mich ziemlich viel damit beschäftigt, dann gibt es erstens einmal einen extra Raum auch dort, der eingerichtet ist und wo auch eine Person ist, eine Lehrperson, oder es müsste keine Lehrperson, aber jemand ist, der sich gut in dieser Lernwerkstatt auskennt und wo die Kinder dann kommen und auch ihren Weg finden. Aber diese de facto sind meistens Schwerpunktthemen da drinnen vorbereitet. Also zum Beispiel die Lernwerkstatt Brigittenau, Donaustadt hat ja, das ist eine NMS, die haben so gearbeitet, ja, wo sie eben, ich weiß nicht, zu einem Thema, irgendein Thema sich gewählt haben als Schule und dann eine Lernlandschaft in dieser Lernwerkstatt aufgebaut haben. Und das war eben zu einem Thema, zum Beispiel mikroskopisch kleine Tiere. Ich weiß nicht mehr, wie das Thema geheißen hat, aber so war das Ziel. Und die haben dann halt alles mögliche Materialien zu dem Bereich aufgebaut und die Kinder haben sich zu diesem Thema dann ihre Frage gesucht. Ja. In der Lernwerkstatt bei uns geht es ja eher darum, dass man sich auch didaktisch in was hineinlässt, dass man sich mit Materialien auseinandersetzt, das heißt auch Wege findet, wie du das den Kindern beibringen kannst. Also das ist ja auch unser Hauptgeschäft jetzt einmal. Ne? Ich muss mich selber auskennen, zum Beispiel mit dem Additionsbrett von Montessori, wenn es mich interessiert, muss ich mich damit auseinandersetzen, erst dann kann ich es in die Schule bringen. Und wie geht das und wie mache ich das und wie setze ich mich damit auseinander? Also das ist jetzt unsere Idee von Lernwerkstatt.
Also die Didaktisierung des offenen Denkens.
Eigentlich ja. Also schon auch, natürlich kann ich ein Thema offen angehen, aber im Prinzip geht es immer darum, was kann ich selber ausprobieren, um es dann mitzunehmen in die Schule. Ne? Also es ist schon immer der Gedanke mit Schule im Hintergrund, natürlich. Ich meine, es gibt ja diesen Satz von, ich weiß jetzt nicht genau wie, aber vom ja, Hagstedt, der ja auch gesagt hat, dass diese mathetische Lernumgebung, das heißt, Mathetik ist ja das Lernen, ja, dass das die Lernwerkstatt sein soll. Und eigentlich sollte Lernwerkstatt überhaupt nicht in curricularen Umgebungen festgehalten werden, sondern wirklich offen sein für die Studierenden. Komm und nimm, was du brauchst. Das wäre so das ursprüngliche Ziel gewesen. Das funktioniert aber in der Realität leider bei uns nicht. Deswegen ist es teilweise auch als Wahllehrpflichtfach angeboten oder wir haben Open House Termine, wo Studierende kommen können, was sehr wenig genützt wird. Ja, muss man auch sagen, was schade ist. Aber wir geben ja nicht auf, wir haben erst begonnen. Wir haben erst ein Jahr Open House gehabt und jetzt schauen wir mal, vielleicht wird es ja noch mehr genützt.
Es ist ja nicht losgelöst vom restlichen Betrieb, sondern alles das, was da einmal grundsätzlich so vorgeschrieben ist, fordert ja schon sehr viel Zeit und Energie von den Studierenden, sodass sie dann die Sachen, die so offen sind, natürlich eher hinten anstellen, weil zuerst muss ich einmal mein Mittagessen checken. Genau. Und wenn ich das gecheckt habe, dann kann ich mir den Kopf zerbrechen, was ich dann wieder verbrenne sozusagen Energie. Und das, sowas bremst natürlich so Entwicklung.
Also wir haben ja das Glück, hoffentlich, wenn es wahr ist, durch den Umbau dann in Haus 4 auch zu sein. Jetzt sind wir sehr an der Peripherie, was gerade die Navi-Lernwerkstatt betrifft. Und dann ist es vielleicht, sind wir direkt beim Haupteingang, ja, und vielleicht ist es dort dann näher. Was halt eigentlich die Idee eben ist, dass sie ja ihre Praxis dort auch vorbereiten können. Ne? Also Praxis, Input sich holen können, selbst ausprobieren. Und das muss wahrscheinlich, ich sage immer, es dauert immer alles, es dauert ein bisschen, man darf nicht zu früh aufgeben. Also man muss schon Geduld haben auch, wenn nur das, hey, jetzt sind wir da, wir haben Lernwerkstatt. Wir lernen ja auch, das ist ja ein Lernprozess. Wenn man denkt, 2015 habe ich irgendwie den Gedanken geboren, dass wir sowas aufbauen. Ne? Dann hat es ein bisschen gedauert und jetzt machen wir es, das zweite Jahr ziehen wir es jetzt durch. Das ist ja noch nicht so lang. Also nur stampfen wir es nicht gleich wieder ein. Ne? Wir warten jetzt einmal und hoffen. Und es wird schon für die Seminare und so sind die Lernwerksträume natürlich super. Das muss man auch sagen, wir sind ja normale Lernräume auch, Seminarräume. Aber der Gedanke der Lernwerkstatt, der braucht noch ein bisschen, dass sich der durchsetzt im Haus. Aber bei allen, auch bei den Professorinnen und Professoren, denke ich.
Nehmt euch Zeit und nicht die Lust am Lernen.
Genau.
Herzlichen Dank, liebe Barbara, für das Gespräch. Und ja, ich denke, wir werden uns in einer offenen Umgebung wiederfinden.
Danke dir.
Danke. PH On Wien.